Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend. Manon Strachey, das ist ja ein wunderschöner Name. Ist der echt oder ist es ein Künstlername?
Nein, das ist mein richtiger Name. Also Manon ist mein Vorname und Strachey ist mein Mädchenname, den ich jetzt allerdings mir in den Ausweis habe eintragen lassen, weil ich bin ja verheiratet und führe den jetzt quasi als Künstlernamen, aber es ist mein Geburtsname.
Mhm. Haben Sie denn hugenottische Vorfahren?
Ich nehme das mal an, ja, mein Großvater.
Mhm. Und damit sind wir schon bei der Familie. Sie sind ja geboren in Magdeburg und die Mama war Tänzerin. Mhm. Wurde Ihnen dadurch so das Künstlerische schon gleich in die Wiege gelegt?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja zunächst bei meiner Großmutter aufgewachsen und wusste ja zunächst auch nichts von dem Beruf meiner Mutter. Und man hat mir dann erzählt, dass ich schon eher singen konnte als sprechen. Also mein erstes Lied war Alle Vögel sind schon da. Ich meine, das ist ja nicht so ganz einfach, aber gesprochen habe ich erstmal nicht. Mhm. Und ich hatte schon immer irgendwie einen Hang, mal im Mittelpunkt zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen oder so. Also so wurde mir das beschrieben. Hm. Naja, und natürlich hat mich der Beruf meiner Eltern, mein Stiefvater ist Musiker und ich bin sehr viel mit ins Theater genommen worden, weil sonnabends hatte immer der Kindergarten zu und das hat mich natürlich geprägt und für mich kam nichts anderes in Frage, als zum Theater zu gehen. Ich wusste da noch nicht, was ich genau werden will. Natürlich erstmal Tänzerin, ist ja ganz klar.
Genau, denn Sie haben ja tatsächlich auch eine klassische Ausbildung
gemacht.
Ja,
ich habe erstmal war ich im Kinderballett und dann hatte ich Ballettschule und dann war ich später im Extraballett, so mit 16, 17 am Theater. Aber meine Voraussetzungen, die haben nicht ausgereicht für diesen, also das als Beruf auszuüben. Das hat meine Mutter sehr schnell erkannt. Und ich bin auch schnell an meine körperlichen Grenzen gekommen und ich dachte, da muss man ja arbeiten. Das tut ja auch alles so weh und so. Und dann habe ich gedacht, naja, dann wirst du eben Opernsängerin. Das ist ja ganz toll, auf der Bühne sterben, singenderweise und so. Ganz dramatisch. Ich hatte einfach schon so einen Hang zur Theatralik, ja. Und dazu musste man aber ein Musikinstrument lernen. Und da habe ich gedacht, naja, du lernst eine Harfe. Das hast du ja schon ein paar Mal in der Küche am Eierschneider geübt. Das kann so schwer nicht sein. Ja, nein, dann lief es auf Klavier hinaus. Und da musste man eben üben. Da hatte ich auch nicht so die Böcke drauf. Mhm. Sodass das also mit einer großen Opernkarriere nichts geworden ist. Obwohl ich sagen muss, dass Anna Netrebko mit Manon ihre größten Triumphe gefeiert hat. Also irgendwie peripher ist es dann doch was geworden. Und dann habe ich gedacht, dann wirst du Schauspielerin, da brauchst du gar nichts zu können. Und dann hat sich das immer mehr, also ich wusste, ich muss auf die Bühne, ja. Und dadurch, dass ich aber überall mal reingeschnuppert habe, kam mir das natürlich in meinem Beruf als Schauspieler später dann natürlich auch zugute. Also ich konnte ja auch Musik machen und natürlich in Musicals musst du tanzen können und so. Und da hatte ich schon ein paar Voraussetzungen, das war gar nicht so schlecht. Mhm. Auf der anderen Seite in der DDR stand einem auch ein bisschen Vielseitigkeit im Weg, weil die wollten einen natürlich, das ist immer noch heute so, es ist vielleicht ein deutsches Phänomen. Man möchte gerne, also ich möchte das nicht, aber die Leute wollen gerne eine Struktur haben und deswegen sind auch diese Schubladen. Und wenn du dich heute mal als Moderator präsentierst oder als Kabarettistin oder als Sängerin, was ich ja eben auch schon gemacht habe, dann wissen die Leute, vor allen Dingen die aus der Branche, die Zuschauer nicht, die können das einordnen. Aber die aus der Branche, die wissen nicht, wo sie dich hintun sollen. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwer. Mhm. Wobei das in anderen Ländern überhaupt kein Problem ist, ja.
Und dann sind Sie aber nach dem Abi erstmal ins Reisebüro gegangen zu arbeiten.
Ja, weil mich keine Schauspielschule der DDR haben wollte. Und ich musste ja nach dem Abitur irgendwas machen. Und meine Mutter wollte auf gar keinen Fall, dass ich zum Theater gehe. Und deswegen wollte sie auch nicht, dass ich dann irgendwelche Hilfsarbeiten in der Requisite oder in der Beleuchtung am Theater mache.
Sondern erstmal was Anständiges.
Naja, was heißt anständig? ich hatte ja keinen Studienplatz und so. Mhm. Ne? Also ich wusste ja gar nicht, wohin. Und bin ich zum Reisebüro gegangen. Also was man damals für Nerven hatte, ja. Ich würde mich das heute gar nicht mehr trauen. Ich bin einfach ins Reisebüro gegangen, weil ich dachte, Mensch, das ist ja toll, Reisebüro in der DDR, da hast du ja nichts zu tun. Da sitzt du bloß rum, quatscht mit Leuten, saßen die, wir haben keine Reise, ja. So habe ich mir das vorgestellt. Das war dann aber nicht so. Und dann musste ich halt sehr viel Büro machen. Die haben mich auch genommen. Mhm. Also die fragten mich in diesem Gespräch, was haben Sie denn gelernt? Normalerweise müsste man irgendwie Handelskaufmann oder Reisekauffrau oder irgendeine Lehre gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich habe Abitur. Ich dachte, das reicht. Mhm. Ja. Und da waren die also so verblüfft und haben erst mal gesagt, naja gut, wir nehmen dich mal für ein Jahr. Und die haben mich aber auch gleich an den Schalter gesetzt, und weil ich gut mit den Leuten konnte.
Ja, und weil Sie gerade gesagt haben, man musste Mut haben, oder Sie hatten Mut. Sie haben sich ja, wenn das stimmt, auch 8-mal bei der Schauspielschule beworben.
7-mal.
7-mal, beim 8-mal sind Sie genommen.
Beim 8-mal hat es geklappt, ohne dass ich mich beworben habe, sondern die haben mich dann angeschrieben. Weil es hätte wohl schon beim 7. Mal geklappt, aber da war irgendwie was mit dem Studienjahr, das war schon voll und so weiter. Und es war irgendwie ein Missverständnis. Ich bin dann unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Und ein Jahr später, da war ich dann schon im Reisebüro, ich dachte, ich kann das hier nicht weitermachen. Ich werde wahnsinnig, ich kann nicht im Büro bleiben. Und obwohl meine Kollegen zauberhaft waren, wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis. Und ich möchte heute im Nachhinein die Zeit überhaupt nicht missen. Aber ich wusste, ich kann das nicht bis zum Lebensende machen, das geht gar nicht, ich muss auf die Bühne. Und da habe ich mich dann nochmal beworben. Und da haben die mir dann zurückgeschrieben, ich soll mal zu einem Gespräch kommen. Und da habe ich schon gedacht, jetzt wollen die mir schon beibringen, ich soll's doch bitte lassen. Es hätte keinen Sinn.
Und das war immer dieselbe Schule?
Nein. Wir hatten ja in der DDR 4 Schauspielschulen. Zunächst 3 und dann 4 mit der Filmhochschule. Ich habe mich an allen 4 Schulen beworben und bin also zweimal abgelehnt worden und dann einmal abgelehnt worden. Und dann, ich wollte natürlich auch nach Leipzig. Ich wollte gar nicht nach Berlin, aber ich wollte nach Leipzig, weil ich da irgendwie schon so Wurzeln hatte durch meine Oma. Und diese sächsische Mentalität, das entsprach mir auch. Das war auch meine erste Mutterdialekt. Mhm. Als ich nämlich dann nach Magdeburg zu meinen Eltern kam, habe ich ja schwer gesächselt. Und das ist nur das Erste, was einen so geprägt hat. Aber Sächsisch ist ja auch eine sehr musikalische Sprache. Lange Rede, gar keinen Sinn. Jedenfalls bin ich da hingefahren und dann haben die gesagt, ob ich denn gar nicht mehr Schauspielerin werden will. Dann habe ich gesagt, sind Sie verrückt geworden? Natürlich. Ja, also dann könnte ich jetzt im September anfangen. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe alle in Leipzig auf dem Weg zum Bahnhof. Die Leute, ich habe die wie ein Blumenkind umarmt und geküsst, die haben gedacht, ich habe sie nicht alle auf der Reihe. So glücklich war ich, ja.
Sie standen ja viel auf der Bühne und Sie haben auch Kabarett gemacht. Wie war denn das damals in der DDR überhaupt möglich, Kritik am System zu äußern, öffentlich?
Ja, es war natürlich immer eine gewisse Kommission da, die diese Programme abgenommen hat. Ich hatte das große Glück, das war wieder so, nach dem Studium war ich quasi wieder die Einzige, die kein Engagement hatte. Kein Theater wollte mich haben. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber jedenfalls ist es immer erstmal schwierig. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn? Ich will nicht in irgendeine Provinzklitsche oder Kindertheater machen. Da muss man so früh aufstehen. Da hast du ja schon um 10 Vorstellungen.
Ja, ja.
Und so, und dann vor kreischenden Kindern, weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. Und dann gab es in Leipzig 2 Kabaretts. Einmal die Pfeffermühle, die war sehr renommiert und auch schon sehr bekannt. Und dann gab es ein sehr innovatives Kabarett, die Akademixer, die kamen aus der Studentenbewegung. Quasi, das waren eigentlich Amateure.
Mhm.
Und hatten dann aber schon den Profi-Status. Und da war der legendäre Jürgen Hart, der Kabarettdirektor. Ein hochintelligenter Mensch, der super Texte geschrieben hat und das also auch so verpackt hat, dass man, wie soll man sagen, so Sollbruchstellen eingebaut hat, wo dann die Kulturdirektion gesagt hat, oh nee, das geht gar nicht, also was habt ihr euch denn da gedacht? Und damit wir dann das, was wir eigentlich sagen wollten, durchsetzen konnten. Nun muss ich dazu sagen, es war ja kein journalistisches Kabarett, so wie Dieter Hildebrandt das gemacht hat, der dann auf die Bühne geht als Dieter Hildebrandt und Kritik am System oder an Politikern, die durften ihre Namen nennen und so weiter und so fort, und da ihre Bonmots raushauen. Wir haben ja eine theatralische Form gewählt. Wir haben kleine Theaterstücke gespielt oder Szenen, die unseren sozialistischen Alltag widerspiegelten, natürlich in überspitzter und überhöhter Form. Das war auch das, was mich als Schauspieler gereizt hat, denn mich so einfach auf die Bühne zu stellen, das wäre jetzt nicht mein Ding gewesen. Ich wollte ja spielen. Und diese Form des Spielens und ständig in eine andere Figur zu switchen innerhalb kürzester Zeit, darin lag für mich der Reiz. Da hast du zwar nicht den riesen Bogen gespielt über 2,5 Stunden wie beim Schiller oder so, aber du musstest dir den Bogen für die Figur vorher schaffen, um dann die Figur auf den Punkt zu bringen. Und dann hat es eben nicht Manon Strach Porträt gesagt, sondern dann hat es eben die Lisbeth aus der, was weiß ich, Gießerei gesagt.
Sehr
ja?
schlau.
Ja, und ich war mir erst viel, viel später darüber bewusst, welche Funktion wir in der DDR, also welchen Stellenwert wir in der DDR eigentlich hatten. Das war nämlich eine Art Ventilfunktion, dass die Leute da unten in irgendeinem anonymen Kabarettkeller mal ablachen konnten und dann konnten sie ihren sozialistischen Alltag wieder leichter ertragen. Das war für mich dann nicht mehr so schön zu ertragen, muss ich sagen. Noch zumal dann dazu kam, dass wir dann später, als Honecker sich mit La Fontaine im Saarland getroffen hat, wir ihn quasi begleitet haben als Kulturfuzis und da im Saarland also die kulturelle Schiene abgedeckt haben und Devisen reingebracht haben ins Land. Und dann wurden diese Weska-Spiele auch immer mehr, also es war so ein, zwei Mal im Jahr, muss man sich mal vorstellen, war ich mit 25 im Westen, habe da gearbeitet. Da entstand für mich doch schon ein ganz schöner Konflikt, gar nicht mal, weil ich sagte, ja, das ist ja ein ganz anderes Leben, sondern du kommst zurück, du kannst niemandem erzählen, wie toll das in der Schweiz ist. Ja?
Ja.
Musste mal hinfahren, es lohnt sich, ist wirklich hübsch da. Bisschen teuer, geht nicht. Und dann war mir auch klar, wir haben ja ein völlig falsches Bild vermittelt im Westen. Die Leute haben sich schlapp gelacht, die haben komischerweise auch unsere Pointen verstanden. Also wir waren uns gar nicht so weit auseinander, darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, über die Gemeinsamkeiten von Ost und West, nicht über die Unterschiede. So viele Unterschiede gab es nicht. Die haben uns wirklich verstanden. Aber die haben gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass die das da in der DDR sagen dürfen. Hm. Das durften aber eben nicht alle sagen.
Hatten Sie jemals so den Impuls oder das Gefühl, Mensch, jetzt bleibe ich hier?
Jedes Mal. Jedes Mal. Von meiner ersten Reise an habe ich gedacht, wieso muss ich jetzt wieder zurück? Das ist dann natürlich nicht so einfach. Man hat Familie, Freunde, Bekannte und ich bin ein Ensembletier. Also ich bin ein Teamplayer und ich möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Aber irgendwann, so mit 27, 28, habe ich gedacht, Mensch, du hast nur das eine Leben. Und das lasse ich mir von diesen alten Säcken da oben nicht versauen. Beim nächsten Mal bin ich weg.
Mhm.
Es ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Also ich habe das dann mit meinem jetzigen Mann auch besprochen, der war bei der Pfeffermühle und ich habe gesagt, derjenige, der das nächste Gastspiel hat, der muss drüben bleiben, der muss seine Chance, hier wird es nicht besser.
Sie haben gerade Ihr Buch schon erwähnt. Gab das so ein bisschen den Ausschlag, ein Buch zu schreiben, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt meine Geschichte der Geschichte niederschreiben?
Ich wollte dieses Buch überhaupt nicht schreiben. Der Verlag ist an mich herangetreten, der Südwestverlag, und ich hatte an einem anderen Buchprojekt mitgearbeitet und da haben die so meine Schreibe gesehen und dann haben die nicht mal gesagt, könnten Sie sich vorstellen, sondern die haben gesagt, wissen Sie was, Malon, und jetzt schreiben Sie Ihr eigenes Buch. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Gibt es irgendjemanden in diesem Land, der kein Buch schreibt?
Mhm.
Also da möchte ich mich nicht einreihen. Und ich glaube, ich kann sowas auch gar nicht. Wozu soll ich denn schreiben? Und ich dachte immer, mein Humor oder meine Geschichten, das reicht gerade mal für einen Kantinenstammtisch. Und jedes Mal haben alle gesagt, schreib das mal auf und du musst das mal aufschreiben. Und dann sagte der Verlag, ja, wir möchten aber gerne ein Buch rausbringen zum 20-jährigen Jubiläum der Deutschen Wiedervereinigung. Und das gab bei mir so die Initialzündung. Da habe ich gedacht, du kannst dich dem nicht entziehen. Du bist ein Zeitzeuge, wenn das so klingt, als hätte ich irgendwie den Untergang der Titanic überlebt. Du hast eine Verantwortung den nachfolgenden Generationen. Ich weiß nicht, also irgendwie, das klingt jetzt so, aber es war wirklich so, dass ich gedacht habe, du hast es doch erlebt und du kannst dich nicht vor den Fernseher setzen und dich jedes Mal krumm ärgern, wenn irgendwelche aus dem Westen glauben, Filme machen zu können, die im Osten spielen, wie zum Beispiel Das Leben der Anderen. Ich habe mich da so aufgeregt über diesen Film. Und da was widerspiegeln, so war es nicht und das war auch nicht so und so, ne, dann setz dich hin und dann gib du die Antworten.
Mhm.
Ja, und das war eine so tolle Erfahrung für mich, so eine Zeitreise zu machen, zu sich selber auch und nicht nur so Versatzstücke, sondern das in einem Rutsch, und ich habe dieses Buch wirklich, ich habe angefangen und aufgehört.
Also, und das liest sich wirklich toll, also ich habe es gelesen, leise jedoch kann ich nicht, ist ja der Titel. Was sagt uns denn dieser Titel?
Ich wollte diesen Titel, also ich hatte ein paar Titelvorschläge gemacht, unter anderem diesen, habe gedacht, na, der ist ja schön profan, den nehmen sie garantiert nicht. Aber es geht ja um das Jedoch. Und es ist ja nicht so, dass ich nur eine laute Person bin. Natürlich habe ich ein gewisses Organ, was auch an entsprechender Stelle zum Einsatz kommt. Aber ich beobachte ja sehr viel und reflektiere auch sehr viel und bin auch ganz oft sehr still. Und wenn ich still bin, dann wird's gefährlich.
Wollte ich gerade sagen, ja. Dann wird's gefährlich.
Und deswegen ist es immer ein richtiges Leise, ist es jedoch nicht. Ja? Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich Widerstand leiste, nicht um jeden Preis, aber dass ich sage, wenn was ist, nee, Moment mal. Oder wenn ich Leute eben auch zu ihrer Verantwortung heranziehe. Weil in Verantwortung liegt ja das Wort Antwort. Und wenn jemand was macht, muss er auch in der Lage sein, eine Antwort zu geben. Weil ich bin auch in der Lage, auch wenn es mir schwerfällt, Kritik einzustecken und Fehler zuzugeben. Wir sind Menschen, Menschen machen Fehler. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber dieses Gedrücke, Gekneife und Kompetenzen abgewälze und dieses Hierarchiendenken, bloß weil nach oben sitzt, ist er doch noch lange kein Leistungsträger. Also das habe ich schon als Kind hat mich
manchmal
das schon
sogar im Gegenteil.
Das haben Sie jetzt gesagt, aber wissen Sie, es ist nicht zwangsläufig, dass einer gut ist, bloß weil er in einer Führungsposition ist. Und das muss man einfach mal hinterfragen. Also ich bin jetzt kein Streithammel auf Deibel komm raus. Und ich kann auch meine Klappe halten, weil manchmal ist es einfach besser, abzuwarten und dann an einer besseren Stelle einzuhaken. Das konnte ich früher nicht. Da habe ich gleich losgeplärrt. Und das dann bringt's auch nichts. Und es gibt auch, das hat man dann auch gelernt im zunehmenden Alter, tatsächlich Dinge, die man nicht ändern kann. Das gibt es leider auch.
Und die mit Gelassenheit zu nehmen.
Ja, und das Beste irgendwie draus zu machen und so nicht zu resignieren.
1989 haben Sie dann die DDR verlassen.
Ich bin nach Heidelberg gegangen, weil dort mein Mann war. Der war dort schon am Theater. Der ist ja schon im August, September, glaube ich, weg. Und der hatte schon ein Engagement. Ich wollte natürlich nicht nach Heidelberg. Ich wollte nach München und nach Hamburg. Hamburg war die Stadt meiner Träume. Aber nun ist es mal erstmal Heidelberg geworden. Und da habe ich mich auch am Theater beworben. Und da wollten sie mich auch erstmal nicht.
Es ist das Schicksal offensichtlich.
Ist auch nicht, was das ist. So, ich weiß es noch wie heute. Da bin ich da auch wieder so rein mit meinen Unterlagen. Habe einen Lebenslauf geschrieben, habe Fotos gemacht und so. Bin da ohne einen Termin mit dem Intendanten zusammen, da reingegangen zu der Sekretärin und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Manon Strache, ich komme aus der DDR, damals war ja noch die DDR, komme aus der DDR und ich wollte mal meine Unterlagen, ich habe nicht gesagt, dass der Per Jäger mein Mann ist und hier schon längst engagiert ist, ich wollte ja nicht als Knochenbeilage engagiert werden, sondern als autonome Person. So. Und dann bin ich dahin und dann guckt die auf diesen Lebenslauf, fasst den so mit spitzen Fingern an und sagt, Gottes Willen, wer soll denn das lesen? Wie alt sind Sie denn? Ich hatte da schon mein erstes Buch geschrieben. Naja, und dann hat die gesagt, die Fotos sehen ja schrecklich aus, nehmen Sie das. Und am Fenster in diesem Büro stand ein Mann mit dem Rücken zu mir und der rauchte und guckte aus dem Fenster, hat sich nicht einmal umgedreht. Und dann hat die gesagt, nehmen Sie Ihre Unterlagen mit, wir haben gar keine Vakanzen. Dann hatte ich die Unterlagen in der Hand, dann bin ich zur Tür gegangen, da habe ich gedacht, wenn du jetzt gehst, dann schafft das ja nicht. Dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ach nee, wissen Sie, ich lasse die mal da, vielleicht stirbt ja jemand. Da habe ich mir nichts dabei gedacht, aber das kann doch passieren.
Ja, klar.
Dann brauchen sie jemanden und dann hat sie mich nicht genommen, die Blöde. So, und an demselben Abend bekam ich einen Anruf von dem Intendanten. Das war nämlich der Mann, der am Fenster stand und der hat gesagt, sowas hätte er überhaupt noch nicht erlebt und so. Ob ich dann nicht mal zum Vorsprechen kommen will und so. Und da kam das mit der Lindenstraße. Das war also zeitgleich. Ich hatte ein Riesenglück, muss ich sagen. Wirklich wahr.
Und zwar als Blumenhändlerin Claudia Ranzo, ne?
Ja.
Aber diese Zeit kommt bei Ihnen gar nicht so gut weg im Buch.
Ich muss doch das schreiben, wie es war. Und die ersten zwei Jahre, die waren wirklich toll. Und alle unterstellen mir immer, ich will nichts mehr von der Lindenstraße wissen, das ist nicht richtig. Es ist nur so, ich möchte nicht drauf reduziert werden. Wenn ich also irgendwo in einer Fernsehsendung bin und unten wird eingeblendet Lindenstraße, was vor 23 Jahren war, woran ich mich teilweise gar nicht mehr erinnere, was natürlich einer meiner ersten Sachen im Fernsehen war. So, und du wirst aber nur darauf reduziert, du hast 80 Filme gedreht, da wäre ich dann irgendwie mal ein bisschen blöder.
Ist auch richtig.
So, und das mit der Lindenstraße, alles hat seine Zeit. Und so habe ich das eben auch geschrieben. Und wenn die das da nicht verstehen, ich dann nach drei Jahren mal sage, nu ist gut, bloß weil
Weil man sich auch mal weiterentwickeln möchte.
Ja, ich wollte wieder Theater spielen. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, die Autoren, das war jetzt eine sichere Bank, ne? Der Quoten-Ossi. Und das funktioniert. Aber da hat sich nichts weiterentwickelt. Und da habe ich dann gesagt, ah, nee, und ich kann ja nur schlecht den Autoren vorschreiben, was sie zu schreiben haben. Ich bin Schauspieler. Ich muss das dann schon machen. Da gibt's nur eine Sache. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Und ich wollte das nicht mehr machen. Punkt aus. Was ist denn da schlimm?
Und da kommen wir mal zu meiner Lieblingsserie, zu meiner absoluten Lieblingsserie, nämlich Girlfriends. Mhm. Mit Walter Sittler und Marile Milovic und Sie als Elfi Gerdes. Mhm. Das war ja wirklich eine Rolle, die war Ihnen quasi auf den Leib geschnitten. Erst recht, wo wir Sie jetzt hier so kennenlernen, muss ich sagen, die Elfi war doch Ihr Ding, oder?
Aber die Elfi war nicht so wie ich. Die hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein. Also,
aber die hat schon dann auch gesagt, die hat sich entwickelt übrigens.
Ja, genau. Und da war es aber so, ich habe gar nicht mehr mit Fernsehen gerechnet. Ich wollte auch das gar nicht mehr machen. Mein Ding ist Theater, habe ich gedacht. Ist es auch. Da komme ich ja nun mal her. Aber dann hatten die mir das angeboten und da habe ich nur erstmal dieses Sujet gelesen. Da habe ich gedacht, das ist ja toll, so Büro kenne ich ja. Also das ist ja genau wie bei uns damals im Reisebüro und so. Und dann hatte ich in der ersten Staffel, ich übertreibe jetzt, 18 zusammenhängende Sätze, mehr war das nicht. Aber ich habe gemerkt, das ist eine Farbe und da ist eine Frau, die hat ein Geheimnis und da ist Potenzial drin. Das habe ich sofort gerochen. Und da habe ich gedacht, das will ich unbedingt machen. Hoffentlich nehmen die mich. War ja noch längst nicht raus, ob die mich nehmen. Mhm. Und ich musste komischerweise auch gar kein Casting machen, was ich heute nur andauernd immer machen muss. Das hat geklappt. Und dann habe ich mich in diese Rolle, ich habe diese Frau irgendwie gesehen und deren Umfeld, obwohl das noch gar nicht so geschrieben war. Und dann hat mir eben auch die Schreibe vom Pfannenschmidt, von dem Autor, so gut gefallen.
Die war sensationell.
Sensationell, diese Sprache.
Absolut.
Und diese Mischung aus Sentiment und Humor und Lebensnähe und Wahrhaftigkeit und so. Also das war muss ich wirklich sagen, ich sage ja immer, das, was ich gerade mache, ist das Schönste. Das stimmt auch. Aber rückblickend muss ich sagen, es war wirklich das Schönste eigentlich.
Auch ein echter Meilenstein natürlich.
Was mir was bedeutet, ist, dass ich die Leute wirklich berührt habe. Und sowohl Frauen als auch Männer. Und das war für mich echt eine Bestätigung, dass mich interessieren diese Underdogs. Mich interessieren Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und nicht beachtet werden. Und so eine Frau war das. Dass sie sich ihre Beachtung nachher rauswühlt. Dann in einer schwulen Kneipe singt und so. Dann aber auch wieder auf die Fresse fällt, weil sie nämlich denkt, jetzt geht die große Karriere los und macht einen Plattenvertrag und die wollen die aber nur abzocken. Das kennt doch jeder von jeder Telefongesellschaft und so, Baufirma und so weiter und so fort. Jeder kennt das. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist wirklich etwas, was meins auch ist, obwohl ich ein anderes Leben führe. Ich führe ja ein völlig anderes Leben. Ich möchte mit der auch nicht befreundet sein, weil die wäre mir viel zu anstrengend. Aber das hat mir mehr bedeutet, dass die Menschen mich wirklich angesprochen haben. Und mir hat mal ein Kollege gesagt, weißt du, du hast es noch längst nicht geschafft. Ich sage, was heißt denn hier geschafft? In diesem Beruf schafft man es überhaupt nicht. Ja, dich reden sie ja immer noch mit Elfi an, anstatt mit Manon Strache. Gut, das hat sich mittlerweile geändert, weil ich auch in unterschiedlichen Formaten jetzt und schon lange dabei bin. Aber ich war da stolz drauf, wenn die gesagt haben, hallo Elfi.
Und das war doch auch ein absolutes Dreamteam, oder? Also ja. Ich hatte ja kürzlich Walter Sittler hier und der fing wieder an zu strahlen, als er von diesen Dreharbeiten erzählte.
Ja, also ich habe mit Walter dann noch ein Traumschiff zusammengedreht und Marile war auch. Und wir waren, jeder ist dann so seinen Weg gegangen, jeder hat das gemacht und so. Aber wir waren uns irgendwie einig, wir waren wirklich Bestandteil einer ganz großen Geschichte, einer Geschichte von normalen Leuten und haben eben auch ein Stück Fernsehgeschichte mitgeschrieben. Das ist doch großartig, dabei gewesen zu sein.
Es ging ja dann auch noch weiter mit Hotel Elfi, ne? Sie haben das ja noch weiter fortgesetzt.
Nee, das war so, die wollten eine Pause machen von Girlfriends. Ich weiß nicht, woran das lag, ob irgendwelche Schauspieler, andere Verpflichtungen. Oder dass man sagt, komm, wir machen jetzt erstmal nach 7 oder 5 Staffeln einen Break und dann gucken wir mal weiter. Und jetzt hatten die aber noch den Auftrag vom ZDF und haben sie gesagt, so pass auf, dann machen wir ein, das nennt sich Spin-Off, das kam aus Amerika, dann machen wir jetzt nochmal 13 Folgen wie Elfi alleine irgendwie versucht, ihren Weg zu machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, es muss aber dann so sein, dass sie auch wieder auf die Schnauze fällt. Naja, und dann habe ich 13 Folgen Hotel Elfi gemacht. Das war auch eine tolle Erfahrung. Eine ganz andere Geschichte, obwohl ich die gleiche Figur war, aber die nun auf einmal Unternehmerin war.
Ja, ja, genau. Und also das war eben diese Entwicklung.
Ja, diese Entwicklung. Ja, ja. Ne? Und das war wirklich sehr interessant. Hat man es dann wieder mit neuen Kollegen zu tun gehabt, die aber auch toll waren. Ich weiß nicht, ob es an den Büchern liegt vom Van Schmidt. Da sind die Schauspieler alle...
Auf den Punkt.
Auch untereinander. Ja. Man behandelt sich da nicht schlecht. Na klar, hat es auch mal einen Zickenalarm bei Girlfriends gegeben und so. Aber es ging immer um die Sache. Es ging nie um irgendwelche privaten Animositäten oder so. Ich glaube, wenn man an solchen Projekten, wenn man nicht ganz doof ist, dann spürt man das und dann zieht man einfach an einem Strang. Und das hatte ich 11 Jahre lang. Deswegen weiß ich, dass das geht und dass das funktioniert. Und dass es kein Mobbing unbedingt geben muss in Betrieben und dass sich die Leute die Köpfe einhauen.
Dann kamen natürlich ganz viele Theaterstücke, Filme, Fernsehen, Kalendergirls. Da haben Sie ja auch viele erlebt und war auch eine großartige Geschichte. Für Sie selbst auch?
Ja, meine Agentin rief mich an und sagte, du stell dir mal vor, nur hatte ich aber schon seit 2000, also ich glaube, das war meine 5. oder 6. Inszenierung in Berlin am Theater am Kudamm. Und da rief sie mich an und sagte, stell dir mal vor, die wollen ein Stück machen, das heißt Kalender. Die kam gar nicht weiter. Mach ich! Und da hat die gesagt, du weißt, kennst du das Stück? Und da habe ich gesagt, nee, das Stück kenne ich nicht, aber ich kenne den Film. Ich habe den vor Jahren gesehen mit Helen Mirren. Und der hat mich sehr berührt. Ich fand den entzückend.
Ja.
Und diese Geschichte mit eben für einen guten Zweck und Krebs. Und dann diese, ja, ab 50, was darf man als Frau überhaupt noch zeigen, einen Liebhaber haben und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen, wo wir also in der Gesellschaft auch stehen beziehungsweise nicht stehen und hingestellt werden. Aufgestellt werden und eingeordnet werden. Von wem? Von alten Männern nämlich. Der ist doch so.
Ja.
Der ist doch
ja,
so.
Ist so.
So. Und das ist alles, schwingt da in diesem Stück mit. Und ich habe gedacht, na mal gucken, wie das geht mit dem Ausziehen. Das war für mich überhaupt gar kein Problem. Weil wenn ich auf der Bühne nackt bin, ist nackt mein Kostüm. Punkt aus. Und es gehört nun mal zu dem Stück, dass die Frauen sich dafür diesen Kalender ausziehen. Aber interessant ist, wie sie da hinkommen. Und wie jede sich überwinden muss. Und es spielt in England, in einer Provinz, in Yorkshire, wo es also sehr provinziell zugeht. Aber die Provinz im Kopf, das ist ja das Interessante. Mhm. Und wir werden nie bei allem Spaß, es gibt da ein Bild, wo die dann, also das, wir nennen das immer das Fotobild, wo die sich dann, wo es dann ans Eingemachte geht und ich spiele nun die schüchternste und verklemmteste von allen, die alles ihrem Mann recht machen will und im Grunde genommen dadurch alles falsch macht und dann erst ganz spät mitkriegt, dass der die schon seit Jahren betrügt. Und sie versucht, sich über diesen Kalender zu emanzipieren und auch über diesen Kalender diesen Mann wieder zurückzukriegen. Und es funktioniert nicht. Und dann hat diese Figur eben auch eine sehr starke Entwicklung. Das ist einfach toll, immer diese Entwicklung, wenn die Leute denken, ah, die ist so und so. Und dann sitzen die dann unten und denken, oh, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Also das ist ein großartiges Stück. Macht viel Spaß, vor allen Dingen auch unten. Und wie gesagt, dieses Fotobild ist natürlich lustig, aber es ist unten ein anderes Lachen zu hören. Es ist nicht oder ein Auslachen oder so. Es ist ein so die Leute und auch die Männer, die da unten sitzen, die am meisten Angst haben davor, dass wir uns ausziehen übrigens. Oh nein, oh, das hört man ja. Das hört man, ne? Während die Frauen ja, los, mach. Wenn da dieses Publikum da unten sitzt, da merkst du richtig, das habt ihr schön gemacht. Und das ist so ein anderes Lachen. Also das merkt man wirklich oben auf der Bühne, ja.
Bevor wir jetzt auf den aktuellen Film zu sprechen kommen, möchte ich doch noch auf zwei andere Sachen kommen. Und zwar habe ich neulich mal, aber das ist schon eine Weile her, einen so schönen Witz von Ihnen gehört.
Oh.
Diesen berühmten mit dem Swimmingpool, den möchte ich gerne nochmal erzählt bekommen. Den erzählt keiner so schön wie Sie.
Also, es war noch zu DDR-Zeiten und Honecker und Egon Krenz machen eine Rundreise durch die DDR und da besuchen sie einen Kindergarten und alles schick und alles toll. Ja, Genosse Honecker, also hier, das sind unsere Kinder und da gehen wir dann immer raus und so. Und da sagt der Honecker, ja, schön weitermachen und fragt, haben Sie denn einen Wunsch? Und da sagt die Kindergärtnerin, ja, also Genosse Herr Honecker, wir hätten gerne ein Planschbecken für die Kinder für den Sommer. Und da sagt er, nee, dafür hat der Staat kein Geld. Also ein paar Bälle, paar Daddys könnte haben, aber naja, gut. Die fahren weiter, gucken sich das Dorf an. Dann besuchen sie ein Gefängnis. Und dann sagt, guckt sich alles an und dann sagt er, ja, haben Sie denn einen Wunsch zu diesem Gefängnisdirektor? Und dann sagt er, ja, also wir hätten gerne vielleicht ein bisschen Farbe für die Gitterstäbe und Rostschutz, die Gitter rosten langsam durch und so. Sagt er, gut, kriegt er, wollt ihr einen Swimmingpool? Wie ein Swimmingpool? Na, so für die Häftlinge ein Swimmingpool. Ja, genau so, also wenn das geht, natürlich, nehmen wir gerne einen Swimmingpool. Okay, die fahren weiter, da sagt der Grenzsame, das verstehe ich jetzt nicht, Erich. Also die Kinder, die kriegen nicht mal ein Planschbecken und der Knast kriegt einen Swimmingpool. Dann sagt er, pass mal auf, Egon, wenn die Scheiße hier vorbei ist, denkst du, wir kommen in den Kindergarten?
Ist einfach nur gut und so toll erzählt. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe sie auch mal irgendwo Inge Meisel nachmachen hören.
Das ist nicht möglich. Also das kann nicht sein, ne?
Ich glaube doch.
Ich weiß es nicht. Das muss schon sehr lange her sein. Ich bin ja schon eine Weile tot.
Das stimmt. Und wie geht's Ihnen da so?
Ich bin natürlich nicht in den Himmel gekommen. Bin also in so einem Zwischending und lebe dort allein, aber sehr zufrieden, ne?
Das ist ja schön. Da freuen wir uns drüber. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf diese, unsere Erde und auf Ihren aktuellen Film, auf Ihren neuen Film, Manon Strache. Was erwartet uns da? Was ist das?
Das ist schön, dass Sie sagen, wir kommen zurück auf die Erde, wo ich da eine Nonne spiele. Ja, also das ist diese Reihe ist ja die Rosamunde Pilcher-Reihe. Und also man denkt ja immer Liebe und Herz und Schmerz und die wartet am Felsen und die Erbschaft ist nicht sicher. Und
ist
so.
Das nicht so?
In unserem Fall nicht.
Okay.
Wir haben diesmal eine ganz andere Pilcher. Natürlich gibt es auch das schöne Paar. Das geht ja gar nicht anders. Aber es ist eine, ich würde mal sagen, so eine Miss Marple-Geschichte. Es ist so eine Krimi-Geschichte, die im Kloster spielt. Und ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte vorher ein Casting für eine Serie für den MDR. Und es hat nicht geklappt. Das war in der Zeit, wo ich in Hamburg Theater gespielt habe. Hat nicht geklappt, obwohl ich wollte die Rolle unbedingt spielen. Und sagte meine Agentin, nee, also das hat nicht geklappt. Und so habe ich angefangen zu heulen. Habe gesagt, Mensch, die Rolle, die hätte ich gerne gespielt. Und nie klappt was bei mir. Was ist denn nur los? Und immer so.
Mama arm Kakao.
Und da hat die gesagt, Mensch, Manon, sei nicht traurig. Da kommt was anderes. Und da habe ich zu der noch gesagt, was soll denn kommen? Eine Pilcher oder was? Na, du bist lustig. 14 Tage später ruft die mich abends kurz vor der Vorstellung an. Ich denke, ist denn die weißt doch, dass ich jetzt los muss? Ich sage, Jutta, was ist denn? Da sagt die, halt dich fest. Es ist tatsächlich eine Pilcher gekommen. Na, ich gleich wieder angefangen zu heulen.
Die Bestellung ans Universum.
Wirklich wahr. Es war wirklich so. Ich habe mir auch mal ein Traumschiff gewünscht.
Pass
ich auch
auf,
gekriegt.
Was du dir wünschst, es
richtig?
Könnte in Erfüllung gehen. Ja.
Genau, genau. Naja, und dann ist ja immer noch so eine Sache. Aber gucken, was sollst du denn da spielen? Wahrscheinlich so eine reiche olle Tante oder sowas, ne? Und dann war es eine Nonne. Und das Buch war auch klasse. Also, ich bin ja, wie gesagt, Pfannenschmidt-Fan und der muss jetzt auch mal weghören. Aber diese beiden Autoren, die haben sich da echt auch Mühe gegeben. Also, das war so entzückend. Man musste lachen, man musste weinen. Und es war, also, ich habe gedacht, Mensch, eine Nonne, das hast du ja noch nie gespielt. Das ist ja mir völlig fremd.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Waren Sie mal im Kloster und sich mal anguckt? Oder?
Also, ich bitte Sie, das brauche ich nicht. Also wirklich. Gut, wenn ich jetzt eine Handwerkerin spielen müsste, eine Goldschmiedin oder so, wo gewisse Handgriffe, warum soll denn eine Nonne ein anderer Mensch sein als du und ich? Die hat nur halt ein anderes, ja gut, und die Rituale mit dem Beten, das kann man, es gehört zur Allgemeinbildung dazu, aber die hat halt einen anderen Beweggrund oder einen anderen Lebensansatz als ich, warum sie in dem Kloster, ich meine, gut, ich wäre auch dankbar gewesen, wenn ich in einem Schweigekloster gelebt hätte, in dem Film, hätte ich nämlich keinen Text lernen müssen.
Das wär aber vielleicht nicht so Ihre Rolle gewesen.
Doch, wieso denn nicht? Ja? Unterschätzen Sie mich nicht. Ich habe schon ganz andere. Ich habe sogar schon mal eine Mörderin gespielt. Also
ich weiß.
Ja, aber das doch sowas spiele ich gerade gerne, sowas Zurückgenommenes. Aber hier ist es eben auch wieder so, diese Nonne, Schwester Mary, ist sehr, scheint sehr diszipliniert und macht das auch alles und hat aber einen Hang auch zur Schnüffelei und zum Krimi und so weiter. Und sie hat aber recht und wird auch unterschätzt. Und dann singe ich in dem Film auch noch und mehr verrate ich jetzt nicht. Ich darf es verraten, weil kam neulich bei Riverboat so ein Ausschnitt, deswegen ist es schon raus. Also diese Rolle war wirklich so menschlich und ja, das war wirklich schön. Abgesehen davon, dass diese Dreharbeiten, die Dreharbeiten, großartig waren. Und dieses Cornwall ist noch schöner, als man es aus dem Fernsehen kennt.
Das sind wir sehr gespannt drauf, freuen uns drauf. Manon Strache, danke, dass Sie hier waren.
Schon vorbei?
Schon vorbei.
Oh, schade. Okay, ich bedanke mich auch, hat viel Spaß gemacht.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön.